Christen streiten nicht, oder? Ich lese mal, könnte man jetzt schon mal drüber überlegen, ne, wer da einen Haken hintermachen würde, Wunsch oder Wirklichkeit. Ich lese mal zwei Verse aus der Bibel, die uns relativ zügig schon in das Thema mitnehmen. Einmal Lukas 22, da heißt es, unter den Jüngern kam es aber zu einem Streit über die Frage, wer von ihnen der Größte sei. Was für fromme Leute eigentlich, finde ich ein sehr spannendes Thema, oder? Das scheint bei den Jüngern das wichtigste Thema gewesen zu sein, nachdem sie mit Jesus gerade kurz vorher zu Tisch gesessen haben, also beim Abendmahl, so richtig feierlich, und Jesus davon erzählt hat, dass er sein Leben für sie hingeben wird. Spannend, der nächste Gesprächsgang dreht sich darum. Und tatsächlich steht das Wort Streit dort. Zoff, wer ist der Größte? Und dann noch aus Apostelgeschichte 15 Mal. Da nun Zwietracht entstand, das ist so ein schönes altes deutsches Wort von Luther, und Paulus und Barnabas einen nicht geringen Streit, also nicht geringen Streit heißt, da ging es richtig zur Sache, ne? Mit ihnen hatten, ordnete man an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen nach Jerusalem hinaufziehen sollten zu den Aposteln und Ältesten um dieser Frage willen. Da ist der Zusammenhang der, mitten in der großen Aufbruchsbewegung des Evangeliums, wir sagen, wenn am Anfang war doch alles super, das war doch alles top, ja, zurück zu den goldenen Zeiten am Anfang, da fetzen sich die Christen über Auslegungsfragen. Also wie ist denn jetzt zum Beispiel das Alte Testament zu verstehen? Da ging es um Traditionen. Wer sieht es denn jetzt richtig? Und man gerät hart aneinander. Es geht tatsächlich um die Gnade für alle, und der Streitpunkt war, was heißt das denn, dass Gott jetzt für alle zugänglich ist? Und darüber hat man sich ordentlich gefetzt und gestritten. Das sind nur zwei von vielen Stellen und Storys der Bibel, in der Menschen des Glaubens ineinander geraten. Christen, die streiten, Auseinandersetzungen in der Gemeinde, Leute, die es kaum noch nebeneinander aushalten, obwohl sie doch alle den Versöhner Christus lieben, wie sie sagen, kann das eigentlich sein? Sollte die Gemeinde nicht ein Hort unentwegter Freude und des Friedens und der seligen Harmonie sein?
Halleluja.
Halleluja, genau. Christen streiten doch nicht, oder? Also ich denke, zu allen Zeiten war die Sehnsucht in der Gemeinde da nach der perfekten geordneten Gemeinde. Wie so ein schön aufgebautes Spielfeld, durchgängig fröhlich, harmonisches Miteinander. Eins sein, gemeinsam Christus ehren, Gott zur Freude und zum Zeugnis für eine Welt, die ja zerrissen genug ist. Ne? Ja, ich denke, dass das auch Gottes Sehnsucht ist. Und ich hoffe doch, die steckt auch immer noch in dir und auch in mir. Und dann ist halt die Realität, die sieht meistens ein bisschen so aus. Auch bei mir, und ich würde sagen, vielleicht auch bei dir. Bei genauem Hinsehen lohnt sich mal im Neuen Testament zu gucken, ist der Anteil in den Briefen des Neuen Testamentes, wo über Themen gestritten wird, wo es offensichtlich Klärungsbedarf gibt, unheimlich hoch. Also ein großer Anteil der Texte im Neuen Testament beschäftigen sich mit Auseinandersetzungen. Da geht es um Unfriede, um Chaos und das geistliche, menschliche Miteinander. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Und deswegen möchte ich heute ein bisschen über die Realität von Streit und Chaos in der Gemeinde reden. Nicht, weil akut irgendein riesiger Streit hier bei uns läuft, nicht, dass ich wüsste. Es läuft manches an Konflikten bei uns, das ist klar, manches schon lange, was schade ist, manches an der Oberfläche und manches wahrscheinlich mehr davon darunter. Und ich weiß, dass ich auch Teil davon bin, aber darum geht es gar nicht. Ich hoffe, dass am Ende dieses Gottesdienstes etwas mehr Hoffnung, etwas mehr nüchterne Liebe und ein bisschen mehr ehrliches Miteinander bei rauskommt. Ausgelöst ist das Thema bei mir eigentlich durch etwas ganz anderes. Und zwar durch einen Menschen, der mir durchaus relativ viel bedeutet, das ist George Fervor. Ich weiß nicht, wer von George Fervor schon mal was gehört hat. Gibt es irgendjemanden? Ganz wenige. George Fervor ist am 14. April im Alter von 85 Jahren nach einer Krebserkrankung gestorben. Wie gesagt, kaum jemand von euch wird ihn kennen. Das war auch nie sein Ziel im Leben, dass er bekannt wird. Sein Anliegen war, dass jeder Mensch auf dieser Welt einmal im Leben die Chance hat, von der Liebe von Jesus zu hören. Er hat eine der größten Missionsorganisationen gegründet, Operation Mobilisation, Operation Mobilisation, bei der Eva Maria und ich hier auch ein paar Jahre gearbeitet haben. Und ich möchte nicht über George Ferber reden, aber ich werde euch sagen, was dieses Thema bei mir ausgelöst hat. Ich stelle euch den mal ganz kurz vor, dass ihr mal so ein kleines Bild von ihm kriegt.
For sure, as we think of what's been accomplished, we realize that there's still a very long way to go in that basic vision that everyone in the world would have the gospel at least once. And now with the present special emphasis on seeing vibrant communities that Jesus' followers raised up, we certainly have a long way to go. We pray that these years have laid a foundation for the next generation to take the whole work forward.
Ja, so sah der aus, der George Ferber. Ich finde, es ist ein ganz außergewöhnlicher Leiter war, ihr habt es ja schon mitgekriegt, so sein Thema, dass wir für dieses Missionswerk, das sie am Ende auch so durchgerungen haben, war unsere Sehnsucht ist, dass es überall auf der Welt lebendige Gemeinschaften von Jesus Nachfolgern gibt. Also er hat nicht geträumt von einer großen Kirchenorganisation, sondern dass es überall lebendige Gemeinschaften gibt von Jesus, die anderen einfach glaubhaft nachfolgen. Das war ein sehr beeindruckender Mann. Ich finde, man kann so einen Hero im Glauben auch mal ein bisschen würdigen oder ehren. Der war beeindruckend, nicht nur, weil er so ein großes Herz für unerreichte Menschen hatte. Wer Lust hat von euch, kann ja mal ein bisschen so recherchieren. Der hat wirklich verrückte Projekte ins Leben gerufen. Er hat angefangen vom Bibelschmuggel. Also die haben richtig eine Werkstatt aufgebaut, also noch in der Zeit des Kalten Krieges, wo die serienmäßig Autos umgebaut haben, um halt Bibeln unter anderem nach Russland oder woanders hin zu schmuggeln. Dann seine Idee mit Schiffen als schwimmenden Buchladen. Gerade das zweite Schiff kommt jetzt wieder in Aktion, gibt die Loris Hope und jetzt gibt es, glaube ich, die Dulas Hope. Genau, kommt jetzt. Ein riesiger Buchladen mit christlichen Büchern, aber auch mit anderen Büchern an Bord und damit fahren die wirklich auf allen Weltmeeren, haben 300 Leute zum Teil, junge Leute an Bord, mit denen sie Gemeinden vor Ort unterstützen. George Ferber hat in Indien eine riesige Bewegung von kleinen Gemeinden mit ins Leben gerufen, und zwar bei den Ärmsten der Ärmsten. Das sind die Dalits, die von der Religion dort zu den Kastenlosen gehören, die keine Rechte haben, überhaupt nicht. Und hat mit denen dort Gemeinden gegründet, knapp 1000. Seine Größe, finde ich aber, von George Ferber liegt in seiner Lernfähigkeit und in seiner Ehrlichkeit bis ins hohe Alter. Mit Fehlern bei sich und im Werk umzugehen. Und ich habe es, glaube ich, vor Graf Heidt haben wir schon mal über letzte Worte nachgedacht. Ich finde es spannend, auch an das Ende eines Lebens von großen Leitern zu gucken. Und was ist denn jetzt? Wenige Tage vor seinem Tod gab es einen letzten Videoblog. George Ferber hatte übrigens nie Angst vor den modernen Medien. Das fand ich auch total interessant. Der hat gesagt, ich weiß, dass viel Blödsinn damit passiert. Es nützt aber nichts, wenn wir immer dagegen sind. Wir müssen versuchen, mit dem, was da ist, die für das Evangelium zu nutzen. Der hat bis ins hohe Alter jede E-Mail, die er gekriegt hat, und er hat einige hundert am Tag gekriegt, versucht persönlich zu beantworten. Ich zeige euch einfach noch mal kurz, ich spreche das dann ab, weil das jetzt auf Englisch ist. Das ist tatsächlich, ich glaube, 5 Tage vor seinem Tod hat mich jemand darauf aufmerksam gemacht. Es gibt noch einen letzten Blog von ihm, wo man noch gar nicht wusste, dass es ihm so ganz doll schlecht geht. Aber ich zeige euch den kurz und dann sage ich euch, was er gesagt hat. Und ihr werdet gleich sehen, was das mit dem Thema zu tun hat, hoffe ich.
Of course, it's a big time of transition. For my final blog, I just wanted to pass on what people have asked me to pass on. What do I think my main legacy will be for the next generation?
Also sein Blog geht darum, dass Leute ihn gefragt haben, was ist denn jetzt am Ende deines Lebens das Wichtigste, dein Vermächtnis, das, was du anderen gerne weitergeben möchtest. Und in diesem Clip zählt er 4 Dinge auf, wobei ich mich einem Thema besonders widmen will. Das erste Er hat gesagt, ich wünsche mir für die Kirche und für die nächste Generation eine Revolution der Liebe. Das ist das Einzige, was uns rettet. Menschen erreichen mit Liebe, und zwar nicht nur mit gesprochener Liebe, sondern in Kombination mit Gebet und praktischer Hilfe. Das ist das, was Orientis heute auch macht. Und das war auch ein Anliegen zu sagen, das sind keine Einzelpakete, das gehört alles zusammen. Eine Liebe, die eine praktische Sprache spricht, in der das Evangelium vorkommt, aber auch eine Liebe, die bereit ist, weiter Wege zu gehen. Das Zweite, Missiology, da kommen wir gleich drauf. George Körber sagt, er hat einiges veröffentlicht in Büchern, er sagt, das ist mein wichtigstes Buch. Und die These ist, Gott wirkt auch im Chaos. Das Dritte, was er sich wünscht, hat er gesagt, ist die Leidenschaft, die eigentlich jeder Christ haben sollte, dass jeder in der Welt wenigstens einmal die Chance hat, das Evangelium zu hören. Also er hat nicht gesagt, lasst uns die Welt unterwerfen, damit alle zu einer Kircheninstitution gehören, sondern wir möchten, dass die Liebe der befreienden Botschaft von Jesus, dass jeder Mensch auf dieser Welt wenigstens einmal die Chance hat, davon zu hören. Und das Vierte, Ausdauer. Sagt gerade in Zeiten wie diesen, lasst uns festhalten am Werk des Herrn, an dem, was Gott vorhat, mit uns gerade in diesen Zeiten. George Schwörber hat sich lange daran gerieben, dass es unter Christen und Kirchen so viel Zoff und so viel Rechthaberei, so viel Missstände und Missbräuche gibt. Und ich finde, so eine Portion Ehrlichkeit und Demut tut uns einfach gut. Wenn wir in unsere Kirchen- und Gemeindelandschaft gucken und es hat gar keinen Sinn, auch irgendeine Denomination zu zeigen, das gibt es überall. Und sein Begriff dafür ist Messiology. Den Begriff hat er erfunden. Und darin steckt einmal Missiologie. Das ist die Lehre eigentlich, dass wir doch Menschen mit dem Evangelium erreichen sollen. Und es steckt das Wort Messi drin. Nicht der Fußballer, sondern das Chaos. Ja, von to mess. Chaos, unaufgeräumtes Durcheinander. Und er sagt, wir müssen lernen, mit dem Streit nüchtern umzugehen. Neben Segen geschieht in Kirchen, Gemeinden, bei dir und bei mir, einfach auch immer wieder viel Unschönes, viel Schuld, viel Versagen. Das ist nicht Gottes Ziel, aber es ist die Realität, in deren Mitte sich Gott dennoch bewegt. Also so ein Wort, das er oft gebraucht, ist geheiligtes Chaos. Wir leben als Gemeinde, als Christen in einem geheiligten Chaos. Ich finde das total entlastend. Sinngemäß sagt er an verschiedenen Stellen, auch wo Christen zusammenleben, gibt es Gott. Er hat mal gesagt, wo zwei oder drei im Namen von Jesus zusammen sind, ist meistens auch Streit unter ihnen. Das ist sehr, finde ich, realistisch beobachtet. Und er sagt, und trotzdem wirkt Gott mitten unter ihnen. Und wörtlich hat er mal gesagt, wie können wir annehmen, dass da, wo ein Bündel von Menschen auch in der Gemeinde zusammenkommen, nicht auch Chaos ist? Es ist fast lächerlich, unrealistisch oder auch zerstörerisch, das zu glauben. Wir sind Menschen und wir bleiben Menschen. Chaos ist eine natürliche Folge der Sünde und Gott entschuldigt nicht einfach, was wir bewusst tun. Tatsache aber ist, dass wir fehlbare Menschen bleiben und so wird auch die Gemeinde immer ein Stück fehlbar sein. Und deswegen sagt er, deswegen in der Mitte unseres Miteinander muss Liebe sein. Deshalb ist Vergebung der kraftvollste Aspekt von Gemeinde. Wir müssen voneinander lernen und wir müssen lernen, einander auszuhalten, einander zu vergeben und wir müssen auch lernen, uns selbst zu vergeben und unsere eigenen Fehler. Starke Worte, oder? Finde ich sehr herausfordernd. Aber wie geht das? Wie kommen wir trotz Streit weiter zusammen und zu neuer Kraft? Dazu habe ich euch als Veranschaulichung schon ein Lied aus der Welt der Musik mitgebracht. Und ich würde gerne mit euch mal über einen Begriff nachdenken, den wir gerne gebrauchen, auf den wir uns sehnen, nämlich Harmonie. Was ist eigentlich Harmonie? Natürlich ist es auch ein bisschen eine Frage der Persönlichkeit, aber ich denke, was Menschen immer, wenn sie miteinander unterwegs sind, anstreben, ist ja Harmonie. Harmonie in der Ehe, Harmonie mit den Kindern, im Job. Ganz wenig von uns mögen wirklich dauerhafte Reibung. Streit irritiert uns, stört auch das Bild eines schönen harmonischen Miteinanders. Und ja, und jeder weiß das auch, jede Auseinandersetzung schafft auch immer Verletzungen, schafft Abstände, schafft Wunden und die muss man irgendwie aushalten. Und wenn es gut geht, müssen sie überwunden werden. Jetzt gibt es unter uns Christen so eine Vorstellung von Harmonie, sage ich mal, die riecht, Entschuldigung, so ein ganz kleines bisschen nach Friedhofsluft. Also da gibt es nur gleiche Meinungen, da gibt es keine Reibungsflächen, da gibt es auch keine größeren Gefühlswallungen, da gibt es so ewige Ruhe. Ja, und der erste Ort, der mir dafür einfällt, der ist eher so auf dem Friedhof. Immer höfliches Lächeln, keine außerplanmäßigen Vorkommnisse. Ist das Harmonie? Wenn ich im Lexikon nachgucke, dann finde ich, Harmonie hat mit Übereinstimmung zu tun, mit Zusammenklang. Ja, Eintracht steckt auch drin. Schon hier wird deutlich, der Ausgangspunkt ist eben das Verschiedene, nicht das Gleiche. Das Verbundensein von Verschiedenen. Und in der Musik ist die Harmonielehre, so habe ich gelesen, die Lehre von den Zusammenklängen, den Spannungen und ihren Lösungen. Also das Wort harmonisieren oder harmonieren beschreibt das Zusammenstimmen, das Zusammenpassen, sich gut vertragen, auch wenn es unterschiedlich klingt. Und das will ich euch versuchen mal deutlich zu machen. Ich hoffe, das können wir jetzt gleich hören hier. Also wir würden ja sagen, am einfachsten ist es eigentlich immer, wenn jeder für sich alleine ist. Ne? In der Kirche gibt es auch so einen Spruch von Hauptamtlichen, selig sind die Bene, die vorm Altar stehen alleine. Also so in Sachsen ist dann am besten, es macht keiner mit und der Pfarrer macht alles selber, dann gibt es auch keinen Stress. So, davon halte ich nicht so viel. Aber man könnte ja sagen, also wenn überhaupt nur eine Melodie klingt, dann ist es ja einfach. Ich finde es nichts Spektakuläres, man kann halt die eine Stimme hören. Also einer alleine, nur ich, mit mir und meiner Meinung, das ist unkompliziert. Aber schon wenn zwei zusammenkommen, ne? Schon wenn zwei zusammenkommen, dann wird es schon schwierig, ne? Dann klingt es manchmal schon so. Flötengruppe geleitet hat oder so, der kennt das Problem. Das hat mit Stimmung zu tun. Da ist so eine Stimmung, ne? Sind so zwei zusammen, da ist sowas im Background, man merkt, da sind so zwei nicht so richtig aufeinander abgestimmt. Noch schlimmer wird es, sag ich mal, wenn einer mal mindestens so einen halben Ton daneben liegt, ne? Also das nennt man dann Dissonanz, das tut schon richtig weh. Ja. Und das, ich würde sagen, übertragen auf unser Miteinander, vielleicht sogar in der Gemeinde bedeutet das. Also eins steht fest, ich habe den richtigen Grundton und davon weiche ich auch nicht ab. Und es ist mir total wurscht, was du spielst. Ich spiele jetzt und fertig. Ich spiele die Melodie genau richtig. Andere sagen, nee, ich spiele die richtig. Ich habe doch auch schon mal gestimmt vor 20 Jahren. Oder wie auch immer. Und was dabei rauskommt, ist Dissonanz. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, na, je mehr Instrumente dazukommen, übertragen, je größer die Gruppe wird von Menschen, die zusammen ist, umso schwieriger wird das. Ne? Weil dann geht es ja nicht nur um die Tonhöhe oder um dieselbe Melodie, da geht es dann am Ende auch um Rhythmus. Und nichts ist schlimmer, finde ich jedenfalls, als wenn es immer gerade so daneben geht oder wenn dann in den Pausen auch noch einer reinpoltert. Das schöne griechische Wort dafür ist Kakophonie und es hört sich genauso an, wie es klingt. Das ist aber die Herausforderung, wenn nicht immer nur, wenn Gemeinde nicht die Gemeinschaft der Gleichen ist, sondern wenn wir als Menschen, als Christen unterwegs sind, als Leute, die so unterschiedlich sind, unterschiedlich geprägt, unterschiedlich gestimmt, mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Und ich sage mal für uns, wir sind ja als Gemeinde auch in so einem Umbruchsprozess. Und wir reden oft darüber, dass wir uns danach sehen, dass auch neue Leute bei uns dazukommen. Und ich sage euch, wenn wir eine offene und wachsende Gemeinde sein wollen, sollten wir uns auf neue Töne einstellen. Und es wird so sein, dass die uns nicht gleich passen. Wenn wir das nicht wollen, sollten wir aufhören, darüber zu reden, eine offene und wachsende Gemeinde sein zu wollen, wenn wir diesen Prozess, der zumindest teilweise Kakophonie und das Chaos nicht wollen. Also weil Dissonanz unserem Ohr wehtut, versuchen wir Wohlklang zu erreichen. Das ist ja klar, das wollen wir eigentlich immer noch. Wir wollen, dass es schön klingt, oder? Also eine Idee wäre, am besten alle spielen das Gleiche. Also ich habe es am liebsten, wenn alle dasselbe spielen wie ich. Wo ich bin, ist vorn. Klingt dann vielleicht ein bisschen so. Es ist jetzt nicht so schmerzhaft, aber ich finde es jetzt auch nicht so besonders spannend, oder? Wenn wir alle im Gleichschritt marschieren, so kann es eigentlich auch nicht sein, oder?
Der Rhythmus ist gut.
Der Rhythmus ist schon mal gut, danke. Das Geheimnis des Lebens ist, dass Gott uns etwas mitgegeben hat, nämlich, dass es 100% Gleichklang, zumindest bei Naturinstrumenten, gar nicht geben, niemals. Also man kann keine zwei Violinen, keine zwei Flöten, zwei Gitarren, zwei Pianos, Trompeten exakt gleich bauen, sodass sie exakt und immer identisch klingen. Ist nicht möglich. Geht nicht. Und selbst wenn das möglich wäre, könnten zwei Leute niemals 100% exakt dasselbe spielen. Gottes Problem hat er sich so überlegt. Das entspricht uns Menschen. Ja, selbst Zwillinge sind verschieden. Wissen wir, absoluter Gleichklang ist unmöglich. Und auch diese Art von Harmonie ist nicht möglich. Die scheint auch nicht vorgesehen zu sein. Die gibt es nur in der Maschinenwelt mit einem synthetischen Instrument. Ich habe das mal gebaut, das ist jetzt nicht schlimm. Man hört am Anfang eigentlich zwei selbe Töne exakt übereinander. Das kann man sozusagen digital erzeugen. Und dann am Ende habe ich den einen mal so ein bisschen abgehoben von dem anderen, damit ihr wisst, was ich meine. Zwei Töne übereinander. Jetzt kommt so minimal ein bisschen Verstimmung. Also mit einem Synthesizer oder einem synthetischen Instrument kann ich das machen. Das sind wir auch nicht. Wir sind keine Maschinen. Wir sollten auch keine werden. Den Weg finde ich nicht so gut. Jetzt gibt es was Spannendes. Wenn zum Beispiel vier Violinen oder vier Flöten dieselbe Melodie im selben Takt spielen, dann klingt das sogar einstimmig unheimlich gut. Es gibt ja so Stücke oder Parts in Instrumentalstücken, wo es solche Teile gibt. Und das hängt damit zusammen, dass durch minimale Verstimmung des Instruments, minimale Variation, zum Beispiel beim Anblasen einer Flöte, weil der Luftstrom ist unterschiedlich stark, oder beim Niederdrücken so einer Violinseite, das so, da trifft man nicht 100% auf den Mikromillimeter genau sozusagen dieselbe Stelle. Da entstehen kleine Abweichungen und diese Abweichungen, das wäre der negative Begriff, in der Musik ist der positive Begriff, da entsteht eine Schwebung. Und die Schwebung, die ist eigentlich interessant. Und die macht einen Klang interessant und lebendig, sogar wenn er scheinbar einstimmig ist. Also Harmonie ist nicht sterile Gleichheit. Das klingt jetzt so, kleine Reibungen und leichte Spannungen bringen leichte Schwebung. Jetzt einfach nur mal ein paar Streicher. Das sind sechs Leute, die parallel spielen. Klingt schon einstimmig gut, finde ich. Wenn mehrere Instrumente zusammenspielen, entsteht Harmonie dadurch, dass die Musiker ihre Instrumente auf einen gemeinsamen Grundton abgestimmt haben. Das ist schon mal eine wichtige Voraussetzung. Alle, die mitspielen, alle, die miteinander unterwegs sind, brauchen so mal einen Grundton, auf den wir sagen, lass uns an dem orientieren und uns sozusagen darauf ein Stückchen einstimmen. In der Musik ist das, da gibt es zum Beispiel diesen Kammerton A, ne, das hat man mal festgelegt, eben damit man nicht jedes Mal anfängt, welchen Ton nehmen wir heute, in jedem Orchester auf der Welt, wenn dann der Chefmusiker sagt, so wir stimmen jetzt A, dann stimmen sie alle drauf ein. Und dann bleiben aber diese Schwebungen trotzdem noch da. Die nächste Voraussetzung wäre, wir spielen im selben Stück. Das tut man, indem man sich auf ein gemeinsames Stück und auf ein gemeinsames Notensystem geeinigt hat. In so einem Stück spielen ja trotzdem nicht alle dasselbe, sondern voneinander unabhängige Instrumente spielen zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Töne, aber im selben Stück. Das heißt, was man braucht, ist eigentlich eine Komposition und man braucht einen Komponisten, der ein Stück schreibt, in dem jeder von uns mitspielen kann, so verschieden wie wir sind, und es am Ende trotzdem schön klingt. Und ich glaube, dass das Gottes Idee ist für unser Miteinander. Weder Gleichklang, weder Einstimmigkeit, noch wildes Durcheinander, sondern zu sagen, okay, wir sind ganz unterschiedlich gemacht, lass uns einstimmen auf Gottes Stimme, lass uns im selben Stück spielen und wenn es gut läuft, klingt es vielleicht gut. Platz gefunden. Und deswegen jetzt als drittes, also, wenn Gemeinde immer ein bisschen Chaos ist und wir sagen, einen Teil davon kriegen wir wahrscheinlich nie raus, der bleibt, weil wir so unterschiedlich sind, wie können wir schöner klingen lernen? Wonach sollten wir streben? Also weder nach maschinellem Gleichklang noch nach perfekter Einstimmigkeit, sondern danach eigentlich die verschiedenen Stimmen, den charakteristischen Sound des anderen, mit dem eigenen zum Klingen zu bringen. Also wenn jeder sagt, mein Stück wird gespielt oder alle stimmen nach meiner Pfeife oder mein Rhythmus ist der richtige oder die Tonart ist doch egal, Hauptsache wir spielen alle zur selben Zeit, dann gibt es Chaos. Wie kommen wir zusammen? Wir brauchen einen Komponisten, wir brauchen eine Komposition, in dem wir mit unseren verschiedenen Klängen, Tönen, Melodien zusammen unterwegs sind. Und es braucht einen Grundton, dass wir uns einigen und sagen, pass mal auf, wir wollen zusammen spielen, es gibt einen Grundton, auf den stimmen wir uns miteinander ein und dann spielen wir miteinander. Und die Bibel sagt, dass Gott der Komponist unseres Lebens ist, der Sinfonie des Lebens. Und ich finde, das passt, weil Gott und Klang und Schönheit, das passt zusammen. Ganz offenbar hat Gott riskiert und wahrscheinlich auch gewollt, dass es in Familien, Gemeinden, in Ehen, miteinander von Menschen durchaus verschiedene Töne und verschiedene Instrumente gibt. Auch verschiedene Arten, sie zu bedienen. Zart beseitete Flöten, sehr gerade Fanfaren, Orgelkünstler, die mit Händen und Füßen gleichzeitig musizieren. Es gibt auch so ein paar Triangelspieler, die nur mit wenigen silbrigen Tönen einen Beitrag leisten. Es gibt die lautstarken Posaunen, es gibt auch überall immer ein paar Pfeifen. Und es gibt Trömmelchen und Trommeln und auch bullige Pauken. Und die praktische Frage wäre, ob uns das wohl als Gemeinde gelingt, dass jeder seinen Platz einnimmt, statt auf den von den anderen zu spielen, mit seinem Klang, wie sage ich mal, manchmal einfach auch mal mit einer Pause, zum Gelingen des Ganzen beizutragen. Ein zweites, Menschen, die Gott kennen und die von Jesus wissen, die können deshalb anders streiten, weil sie gemeinsam auf den Grundton Gottes hören. Da gibt es eine Wertschätzung für die Art des anderen und auch dafür, dass jemand vielleicht etwas mehr oder etwas Besseres kann als ich und auch Wertschätzung dafür, dass ich die Töne nicht überhöre, die vielleicht nicht im Vordergrund sind, aber die im Hintergrund die Basis liefern für die ganze Sinfonie. Der Ton dieser Liebe heißt Jesus. Darin klingt Vergebung mit und die Gewissheit, dass ich geliebt bin. Wenn ich mich selber nicht lieben und mich annehmen kann, kann ich andere auch nicht lieben und mich annehmen, niemals. Und deswegen befähigt mich Gottes Klang in meinem Herzen, die Schönheit beim anderen auch anzunehmen. Und deswegen ist es gut, wenn wir als Gemeinde fragen, spielen wir eigentlich, wessen Sinfonie? Spielen wir noch oder schon in derselben Sinfonie oder spielt jeder von uns sein? Haben wir uns darüber immer wieder mal unterhalten, hey, sind wir noch im selben Stück unterwegs? Und verstehen wir uns als Teil von Gottes Orchester oder beanspruchen wir das Orchester für uns? Und es gilt ja auch für Beziehungen. Und ein letztes ist die Einladung, dass wir uns miteinander von Gott neu einstimmen lassen, um von ihm schönere Musik zu lernen. Das ist immer so ein Prozess, mal tatsächlich wahrzunehmen, dass man auch mal selber daneben liegt. Tatsächlich spiele auch nicht immer ich das Richtige, auch wenn ich vielleicht das lauteste Instrument habe. Bin ich bereit, mich von Gott neu einstimmen zu lassen und schönere Musik von ihm zu lernen, auch wenn der Prozess schmerzhaft ist? Und ich manchmal sagen muss, ja, ich würde gerne was anderes spielen, aber so wird keine Musik draus. Und ich denke, das könnte den Unterschied im Streit und im Chaos ausmachen. Ich glaube, dass Gott uns braucht, dich und mich so bruchstückhaft, uns das als Gemeinde miteinander auch gelingt, für einen neuen Sound in der Welt. Dass wir uns auch streiten, ich würde sagen, das überrascht die Welt möglicherweise nicht so sehr. Die Überraschung wäre, ob es uns gelingt, am Ende doch sowas wie Sinfonie dabei herauszubekommen, der Prozess, sich wieder neu einzustimmen und miteinander unterwegs zu bleiben. Wir entdecken, irgendwas ist schiefgegangen, irgendwo liegen wir daneben, irgendwo ist jeder mal aus dem Takt. Und trotzdem wollen wir nicht auf das tolle Stück verzichten, sondern dabei bleiben und einladen, mitzumachen. Und da gehörst du dazu und da gehöre ich dazu. Und indem ich das sage, weiß ich, dass das manchmal praktisch schwierig ist, weil wir so unterschiedlich sind. Aber wir sollten nicht aufhören, daran zu glauben. Wie sind denn eigentlich die beiden Streitgeschichten vom Anfang ausgegangen? Bei Jesus war das so, dass er, als seine Jungs das rausgehauen haben, wer ist eigentlich der Größte, dass Jesus gesagt hat, ja, so soll es bei euch nicht sein, in der Welt geht es oben und unten im Herrscher, die Leute, die die einen treten und die anderen getreten werden. Wer unter euch groß sein will, der ist euer Diener, Jesus hat es vorgemacht. Und das finde ich besonders schön in Apostelgeschichte 15, ein ganz schmerzhaftes Kapitel auch. Gibt es ein großes Hin und Her, die kommen zusammen, die Ältesten werden befragt, auch dieser Konflikt wird auch verhandelt miteinander, nicht unter den Tisch gekehrt. Und dann gibt es einen Punkt, das finde ich richtig schön, da heißt es, die Versammlung beruhigte sich, auch schon mal nicht schlecht, und sie hörten Paulus und Barnabas zu, die von den Zeichen und Wundern erzählten, die Gott getan hat. Das ist der Punkt, bei allem Durcheinander, bei allem Chaos, das wir haben, wir brauchen Zeichen, wo wir die Sinfonie wieder hören. Wir müssen uns bei allem Schwierigen, was es auch gibt, wir müssen uns immer wieder erzählen, was Gott Gutes getan hat in deinem Leben, in meinem Leben, wo es Versöhnung gegeben hat, wo Gott uns als Gemeinde benutzt hat, wo Menschen gesegnet worden sind, wo Gutes passiert ist, weil uns das wieder Lust macht auf die Musik. Wollen wir übrigens machen am 7. Mai, ist ja Sonntag Kantate, haben wir uns überlegt, wollen wir viel singen und Zeit haben, dass Leute, die möchten, Dinge erzählen, was Gott in seinem Leben getan hat. Neben all dem, was wir uns ganz oft erzählen, ich auch, was alles schwierig ist und nicht funktioniert, wir brauchen das, dass wir uns von den Zeichen und Wundern erzählen, die Gott schon getan hat. Und ich glaube, egal wie viel Messiology es bei uns gibt, wie viel Chaos es in unserer Gemeinde noch gibt, Gott ist da und ja, es klingt schon. Amen.